HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Heute am Tisch mit Thomas Zöller. Thomas Zöller, wir haben es gerade gehört, Dudelsack-Spieler, Dudelsack-Lehrer, Dudelsack-Experte, Gründer der Dudelsack-Akademie in Hofheim und der erste Deutsche, der in Schottland Dudelsack an der Royal Scottish Academy studieren durfte. Es gibt viel zu erzählen. Herzlich willkommen, Herr Zöller.
Ich freue mich sehr. Hallo.
Mein Name ist Christiane Hillebrand. Ich freue mich, dass Sie zu Gast sind und auch, dass Sie Ihre Instrumente oder zumindest zwei Ihrer Instrumente mitgebracht haben. Was haben wir da eben gehört für ein Instrument? Wie heißt das?
Das ist eine schottische Kleinpfeife, eine Scottish Small Pipe, ein etwas leiserer Dudelsack, mit dem kann man auch drinnen spielen und auch die Mikrofone beim HR verbiegen sich nicht vor Lautstärke.
Ja, wenn Sie jetzt sagen, etwas leiseres Instrument, dann bekommt man vielleicht eine Vorstellung, wie denn die wirklich lauten klingen, denn das war hier schon ein ganz guter Sound in diesem kleinen Raum. Und Sie haben noch eins mitgebracht, Sie haben auch gesagt, Sie bringen jetzt für diese Sendung eher die kleineren, kann man wahrscheinlich auch leichter transportieren.
Genau. Das ist eher so, das sind so die Kammerdudelsäcke sozusagen. Das eine ist eben die Smallpipe, die wir gehört haben. Das andere, was wir später noch hören werden, das ist eine Borderpipe, ein Dudelsack, der in der Grenzregion zwischen Schottland und England gespielt wurde. Natürlich eigentlich eher auf der schottischen Seite.
Wie viele Dudelsäcke haben Sie denn zu Hause oder spielen Sie?
Das ist eine gute Frage. Also ich habe da so ein Regal in meinem Unterrichtsraum und da liegen bestimmt so 15, 20 verschiedene Dudelsäcke, von denen spiele ich regelmäßig ungefähr 6 bis 7, würde ich sagen.
Mhm. Muss man sich da umstellen von Instrument zu Instrument?
Auf jeden Fall, denn auch die Instrumente brauchen ja eine gewisse regelmäßige Luftfeuchtigkeit für die Rohrblätter, dass das alles gut funktioniert und schön klingt. Und das sind unterschiedliche Griffweisen, unterschiedliche Eigenarten am Instrument. Insofern hat das alles immer so ein bisschen einen eigenen Charakter und eine eigene Griffweise oder wie auch immer.
Das war eben auch ganz schön zu sehen, als Sie eben die Instrumente ausgepackt haben, wurden die erstmal zusammengebaut. Ich habe das noch nie so vorher gesehen. Das heißt, die Pfeifen wurden dann aufgesteckt und da muss natürlich auch gestimmt werden. Denkt man gar nicht so drüber nach, dass man auch einen Dudelsack gut stimmen muss, bevor er klingt. Jetzt hier die Raumwärme verändert natürlich die Stimmung wieder.
Ja, gerade bei den Dudelsäcken ist das Stimmen eigentlich ziemlich wichtig, denn der Dudelsack benutzt ja eine alte Stimmart, eine Stimmform. Wir nennen das reine Stimmung. Das heißt, es gibt einen Begleitton, das brummt immer so im Hintergrund mit, der Bordun oder im Englischen der Drone. Und zu diesem Bordunton werden die Melodietöne gespielt und die sollen natürlich immer schön zusammen harmonieren.
Jetzt ist das ja für viele erstmal so ein altertümliches Instrument. Wie kommt jemand wie Sie dazu, genau dieses Instrument zu erlernen? Wie alt waren Sie, als Sie beschlossen haben, Dudelsack zu lernen?
Der Beschluss kam durch eine Aufnahme. Ich habe in jugendlichen Jahren eine irische Gruppe mal gehört, eine Aufnahme von einer irischen Gruppe, die heißt Planxty. War eine Band, die hat Irish Folk im weitesten Sinne gemacht, so ähnlich wie die Dubliners, aber eben nicht ganz so bekannt als Gruppe, sage ich mal, aber in der Folk-Szene auch sehr beliebt und ganz tolle Musik gemacht. Und da habe ich eine Aufnahme gehört und dann kam auf einmal sowas, was so klang, was mich total fasziniert hat. Und dann stellte sich heraus, oh, das ist ja ein Dudelsack und dann wollte ich das eben selbst sehr gerne lernen.
Was war das damals für ein Dudelsack?
Das war ein irischer Dudelsack, eine sogenannte Illan Pipe.
Mhm. Was war das? Der Klang? Was hat Sie daran fasziniert?
Ja, tatsächlich die Klangfarbe. Einfach der Klang dieses Instruments, wie es wirkt in der Musik, das hat mich sehr angesprochen.
Sie haben uns eine Aufnahme von Planxty mitgebracht. Ich denke mal, es ist an der Zeit, da vielleicht mal reinzuhören und dann mal schauen, wie diese Musik auf uns wirkt.
Ja, sehr gerne.
I had had a first cousin called at the McBride. He and I took a stroll down by the seaside, a seeking good fortune and what might betide. 'Twas just as the day was a dawning. Then after resting, we both took a tramp. We met Sergeant Harper and Corporal Cramp, besides the wee drummer who beat up for camp with this rowdy dow dow in the morning.
Arthur McBride, so heißt dieser Titel, gespielt von Planxty. Und mitgebracht hat uns diese Musik der Dudelsackspieler Thomas Zöller, der heute zu Gast ist in H2 Doppelkopf. Gastgeberin ist Christiane Hillebrand. Herr Zöller, Sie haben erzählt, in Jugendjahren haben Sie diese Musik gehört und Sie waren begeistert von dem einen Instrument, was wir da drin gehört haben, einem Dudelsack. Ich hätte es jetzt erstmal gar nicht so als Dudelsack erkannt. Es hat auch eine sehr warme Klangfarbe, dieses Instrument.
Ja, das stimmt. Die verschiedenen Dudelsackarten und Formen, die haben tatsächlich auch ganz unterschiedliche Klangfarben. Das liegt daran, wie die Spielflöten gebohrt sind, was für Rohrblätter man benutzt, was für Hölzer benutzt werden. Das gibt dann wirklich ganz unterschiedliche Klangfarben.
Als Sie damals beschlossen haben, ja, das Instrument gefällt mir, das möchte ich gerne lernen, kann man da einfach mal so in die Musikschule gehen und sagen, gibt es hier einen Lehrer, ich möchte gerne Dudelsack spielen lernen?
Nee, ganz so einfach war das damals nicht. Ich habe dann einige Zeit später im Rahmen einer Schottlandreise mir einen schottischen Dudelsack gekauft. Vorher, muss ich sagen, hatte ich noch einen Kurs gemacht für französischen Dudelsack. Also es gibt tatsächlich sehr viele unterschiedliche Dudelsackformen, sagen wir mal vielleicht um die 150, würde ich so grob schätzen. Gerade in Europa sehr weit verbreitet, in verschiedensten, wie gesagt, Formen und Auswüchsen, was Klangfarben und Spielweisen angeht. Und hatte mich dann aber entschieden, ich möchte eigentlich schottischen Dudelsack lernen und habe mir dort dann einen Dudelsack gekauft vor Ort. Und im Anschluss daran angefangen zu lernen. Und da gab es eben eine lange Zeit, wo ich mir sehr viel selbst beigebracht habe, bis ich dann ein Stipendium hatte vom Hessischen Ministerium für Wissenschaft und Kunst und von der Stiftung der Nassauischen Sparkasse. Und da konnte ich dann mehrere Monate am Stück nach Schottland gehen und habe dann vor Ort erstmal im Rahmen von privaten Unterrichtsstunden sozusagen richtig kontinuierlich Unterricht gehabt. Das war dann aber schon einige Jahre später.
Und später haben Sie auch genau dort dann studiert und Ihren Abschluss gemacht. Und Sie sind nicht nur der erste Deutsche, sondern sogar der erste Festlandeuropäer, heißt es so schön, der dort seinen Abschluss gemacht hat, im Hauptfach Dudelsack an dieser Akademie. Was ist das für eine Akademie? Wie muss man sich die vorstellen?
Es gibt in Großbritannien 5 königliche Konservatorien. Eins davon ist in Schottland. Das ist ein Konservatorium wie hier auch in Frankfurt. Da kann man klassische Musik studieren. Die haben auch eine Opernschule angebunden. Auch eine Schauspielschule ist damit integriert. Also eine Hochschule der Künste sozusagen. Und als ein kleines Studienfach gibt es dort die Abteilung für schottische Musik. Und im Rahmen der schottischen Musik kann man dann eben verschiedene Hauptinstrumente studieren. Das wäre Dudelsack oder auch Gesang auf Gälisch oder Scots oder Harfe, Geige. Verschiedenste Instrumente, die eben in der schottischen Folkmusik eine Rolle spielen. Und ja, als ich eben in dem Jahr zuvor im Rahmen dieses Stipendiums, was ich hatte, in Schottland war, sind da Kontakte entstanden. Ich habe halt verschiedene Lehrer kennengelernt und dann hat mir der Direktor damals geschrieben, ob ich nicht vielleicht mich für diesen Studiengang bewerben wollen würde. Ich hatte das erst so ein bisschen als Spinnerei abgetan, weil auch das ein sehr begrenzter kleiner Kreis ist. Also im Jahr werden ungefähr 3 oder 4 Dudelsackspieler für den Studiengang zugelassen und die Bewerbungsanzahl ist deutlich höher und es sind natürlich sehr viele Schotten, die das schon mit der Muttermilch aufsaugen, das Dudelsackspiel. Und dann habe ich mich halt doch dafür entschieden, die Aufnahmeprüfung zu versuchen und dann kam tatsächlich eins zum anderen.
Also wirklich so ein familiärer Kreis, der da zusammen Dudelsack lernt.
Genau.
Professionell. Ich denke, alle werden es schon können, denn sie müssen ja eine Aufnahmeprüfung machen. Das heißt, jeder kommt schon mit einem hohen Niveau dort überhaupt hin.
Genau, wie wenn Sie jetzt hier Klavier, klassische Musik studieren möchten oder so, ne? Dann ist natürlich das die Grundvoraussetzung, dass Sie das Instrument schon irgendwo beherrschen.
Wenn es heißt Hauptfach Dudelsack, was ist da noch drumherum an Fächern vorgesehen?
Ja, man hat noch ein Zweitinstrument. Ich habe im Zweitfach Perkussion studiert und da drumherum vermittelt der Studiengang, also es hat sich auch ein bisschen geändert über die letzten Jahre, aber zu der Zeit, als ich da war, das hatte Aspekte, sprachliche Aspekte, also ein bisschen Gälisch haben wir auch gelernt, ein bisschen Scots. Natürlich, das sind so die Peripheriefächer, auch so ein bisschen schottische Geschichte, weil es natürlich alles damit zu tun hat, was die Musik ausmacht. Aber im Kern ist es natürlich ein Musikstudium und das heißt, das ist Musiktheorie, die damit einfließt, auch neben dem Instrumentalunterricht, auch in Gruppen, dass man in Gruppen musiziert, Also alles, was im weitesten Sinne sozusagen mit dem aktiven Musikmachen zu tun hat, wird dann eben unterrichtet. Und das war natürlich was Besonderes auch für mich, weil ich das ja von außen immer gesehen habe, die Kultur, und betrachtet habe und auch die Musiker im CD-Regal stehen hatte. Und auf einmal waren die da alle an dieser Schule, an diesem Konservatorium und haben einen unterrichtet. Das war schon sehr aufregend und spannend.
Und waren Sie da unter lauter Schotten oder ist das ein internationaler Studiengang, wo dann auch, ja, sagen wir, Amerikaner, Asiaten?
In meinem Jahr waren es alles Schotten und eine Amerikanerin. Genau. Mhm. Ja, wenn ich mich recht entsinne, war das in unserem Jahrgang so, ja.
Sie sind dann nach dem Studium zurückgekommen nach Hessen und haben in Hofheim die Akademie für Dudelsack oder die Dudelsack-Akademie gegründet. Das heißt, Sie haben jetzt damit auch eine Möglichkeit geschaffen für all die, denen es so geht wie Ihnen damals, die sagen, ich möchte gerne Dudelsack spielen lernen, auch hier in Hofheim die Möglichkeit bekommen, das Instrument dann wirklich von der Pike auf zu lernen.
Ja, das war im Prinzip die Idee. Also ich hatte ja nach dem Studium natürlich verschiedene Optionen und habe mich gefragt, was möchte ich machen mit dem Wissen, was ich mir angeeignet habe. Und ich fand eben tatsächlich das einen wertvollen Gedanken, dass das, was ich in Schottland gelernt habe, auch weitergebe und dass man es eben auch auf die Art weitergibt, wie ich es gelernt habe. Denn ich war in meiner Motivation, das Instrument zu erlernen, ich war nie ein Schottland-Freak oder so, sondern mir ging es tatsächlich um das Instrument und der Klang. Mich hat halt insbesondere die schottische Musik angesprochen. Aber ich sag mal, es gibt ja so diese typischen Bilder mit Schottenrock und Amazing Grace und sowas. All das ist es eben nicht, was mich beschäftigt hat. Mich hat insbesondere ein Dozent am Konservatorium nach Schottland gezogen. Das ist Alan MacDonald of Clanwick. Er ist einer von drei sehr bekannten Dudelsackspielern. Er ist aber auch Sänger. Er ist mit Gälisch als Muttersprache aufgewachsen. Er kann sozusagen die Kultur authentisch vermitteln. Und das hat mich eben sehr angesprochen, es eben sich die Kultur anzuschauen und nicht das Klischee. Und da habe ich sehr viele Dinge eben vor Ort gelernt. Viele Dinge sind verblasst, die man vielleicht von außen so vermittelt bekommt. Ich habe eine sehr musikalische Offenheit erlebt im Allgemeinen. Eben nicht, dass man bestimmte Dinge auf bestimmte Arten und Weisen tun muss, sondern dass man auch eine Individualität in die Musik bringt, was für uns natürlich, also wenn man generell über Musik nachdenkt, selbstverständlich ist, aber in der Dudelsack-Welt nicht unbedingt, denn die Dudelsack-Musik wurde im Rahmen des 19. Jahrhunderts und vielleicht auch ein bisschen im 20. Jahrhundert stark standardisiert. Das hat damit zu tun, dass das Instrument durch die britische Armee adaptiert wurde. Das heißt, es ging viel darum, dass verschiedene oder viele Dudelsackspieler zusammenspielen können, dasselbe Lied spielen, dieselben Verzierungen, dass sozusagen alle wie einer klingen. Und das ist so ein bisschen eine Entindividualisierung in den musikalischen Prozessen. Und das ist generell so eine Tendenz, die man wahrnehmen kann, wenn man sich mit der schottischen Dudelsackmusik beschäftigt. Und vor Ort habe ich das eben anders erlebt und habe insofern eben auch die Idee gehabt, ich möchte das gerne so weitergeben mit einer gewissen Vielfalt und nicht nur auf den schottischen Dudelsack bezogen, sondern eben auch auf die eigenen Traditionen, die wir hier in Deutschland haben, also die Mittelaltermusik. Auch Deutschland hat verschiedene Dudelsack-Traditionen, das Hümmelchen, die Schäferpfeife, der Bock. Das sind verschiedene Dudelsack-Formen, die es hier gibt. Es gibt, wie wir vorhin schon gesagt haben, verschiedene andere europäische Dudelsack-Traditionen. Und mein Gedanke war eben, den Dudelsack als ein paneuropäisches, kulturverbindendes Instrument zu sehen und das auch in der Form weiterzugeben, also eine Offenheit da reinzubringen und einen Austausch statt was Elitäres, das sich nur auf einen bestimmten Aspekt konzentriert.
Das heißt, man kann bei Ihnen dann an der Akademie auch, wenn man möchte, sich eines der vielen Instrumente aussuchen und eben auch die vielen Facetten kennenlernen, die es da gibt und nicht sagen einfach, ich komme und spiele Dudelsack.
Genau, also es wäre jetzt vermessen zu sagen, dass wir die verschiedensten europäischen Dudelsack-Traditionen abdecken, aber wir unterrichten verschiedene Dudelsack-Formen. Wir haben immer noch einfach durch die Natur der Entwicklung, wie das eben sozusagen bei mir beim Werdegang war, eine enge Verbindung nach Schottland. Das heißt, die Dozenten oder die Studenten besser gesagt, die momentan den Studiengang absolvieren, die kommen auch oft zu uns und machen ihr Praktikum bei uns für Unterricht. Wir haben auch mit verschiedenen Dozenten von dem Konservatorium immer noch Kontakt. Unser Lehrplan ist auch eng an dem ausgelegt, was in Schottland unterrichtet wird. Das heißt, es gibt in Schottland staatlich anerkannte Prüfungen. Die sind Teil des Lehrplans des schottischen Schulsystems. Und auf diese Prüfungen bereiten wir unsere Schüler auch vor. Das heißt, es kommt dann ein Prüfer einmal im Jahr, nimmt diese Prüfung ab. Das wird dann auch wiederum staatlich anerkannt und zertifiziert. Und insofern sind da die Verbindungen stark, aber wir gucken eben auch in die anderen Dudelsack-Traditionen und vermitteln das eben auch adäquat weiter.
Das heißt, bei Ihnen kann man auf der einen Seite professionell Dudelsack spielen lernen, sich auch auf Prüfungen vorbereiten, Prüfungen noch abnehmen lassen und auf der anderen Seite aber auch einfach, wenn man einfach Spaß am Instrument hat, mal reinschnuppern,
sagen wir mal, der Spaß ist ja sowieso das Wichtigste, genau, damit fängt es ja sozusagen an. Und was dann jemand mit dem macht, was er lernt, also es muss niemand eine Prüfung machen, natürlich nicht. Wir haben Leute, die machen ganz unterschiedliche Sachen, manche spielen in Bands, finden sich zusammen, manche machen das für sich. Es gibt verschiedenste, sage ich mal, Rituale in unserem Unterrichtsjahr. Wir hatten jetzt gerade das Jahresabschlusskonzert, da kann man sich dann drauf vorbereiten und was vorspielen. Es ist ein sehr schöner Rahmen, ein sehr geselliger Rahmen. Wir haben ja auch, sag ich mal, Veranstaltungen über das Jahr hinweg, das Festival, über was wir vielleicht später auch nochmal sprechen werden. So gibt es eben unterschiedliche Aspekte und da kann sich jeder auch drin wiederfinden, sowohl in der Dudelsackform, die ihn interessiert, als auch in den Inhalten. Aber die Art, wie wir es vermitteln, sag ich mal, hat halt schon das Konzept, dass es Hand und Fuß hat. Und wer dann eben in die Prüfungen gehen möchte, der tut das.
Gibt es da irgendwie ein Alter, man sollte mindestens so alt sein, um einsteigen zu können?
Jein, also es kommt ja ein bisschen darauf an, ist auch immer individuell, Körpergröße, Handgröße und Entwicklungsstand und so. Aber es ist tatsächlich so, dass wir aus dem Unterricht heraus auch den ersten Kinderdudelsack der Welt entwickelt haben, weil wir gemerkt haben, dass das, was da verfügbar war, rein ergonomisch für das Musikmachen für Kinder nicht so richtig brauchbar war. Und die Jüngsten bei uns sind vielleicht so um die 6, 7, 8 Jahre alt, von da auf dann aufwärts.
Und da ist auch obenhin wahrscheinlich auch keine Grenzen
gesetzt.
Jetzt haben Sie eben schon einen Spieler erwähnt, einen Lehrer von Ihnen, Alan McDonald. Und da haben Sie auch eine Musik mitgebracht. Da müssen Sie jetzt nochmal sagen, wie dieser Titel genau heißt. Wenn man das sieht, dann das ist unaussprechlich.
Der Titel heißt Hashir König. Und das bedeutet sowas wie, es gibt konstanten oder immer fortwährenden Klagegesang dort oben auf diesem einen Berg. Und davon handelt dieses Stück, was man da hört und was sich da tut.
Hashir König an beihem Doren hak alles König se weine Tau hak lüm o bei se wein se wein.
Sie hören HR2 Kultur, die Sendung Doppelkopf. Heute ist Thomas Zöller zu Gast, Gastgeberin ist Christiane Hillebrand. Und wir haben eben Alan McDonald gehört, Gesang und Dudelsack. Und Alan McDonald, Thomas Zöller, Sie haben es vorhin erzählt, war Ihr Lehrer und ist jetzt auch Schirmherr der Akademie. Das heißt, er ist wahrscheinlich auch regelmäßig zu Gast in der Akademie, unterrichtet auch dort, glaube ich, ne?
Ja, also er ist immer wieder zu Gast bei uns. Wir laden ihn zum Festival ein, zu Konzerten. Er unterrichtet. Wir haben eine Winterschule, wo er jedes Jahr als Dozent vor Ort ist. Genau.
Was für Lehrer sind sonst noch bei Ihnen?
Wir sind im regelmäßigen Unterricht 4 Dozenten. Zum einen mein Kollege der Jan Belak, der schottische und mittelalterliche Dudelsäcker unterrichtet. Der Masaki Kato, ein Asiate, den ich in Schottland kennengelernt habe. Er hat auch den Studiengang da gemacht. Er war 2 Jahre hinter mir sozusagen. Also als ich im 3. Jahr war, war er im 1. Da haben wir uns dann kennengelernt in der Zeit. Hat auch da den Studiengang gemacht, hat dann danach noch am National Piping Center gearbeitet und ist dann als Dozent irgendwann zu uns hierher gekommen. Und der Brian Hase von der Mittelalterband Fabula unterrichtet auch noch bei uns. Auch eben vorwiegend mittelalterliche Dudelsäcke. Und Masaki, schottische und irische.
Und wenn jetzt jemand Lust bekommen hat, auch Dudelsack zu lernen und hätte Interesse an Ihrer Akademie einzusteigen, gibt es da bestimmte Einsteigetermine oder kann man da jederzeit? Ich meine, wenn man es hobbymäßig macht, sowieso wahrscheinlich jederzeit.
Also man kann jederzeit natürlich mit dem Unterricht beginnen. Das sind ja Einzelstunden. Also wir unterrichten ja im Einzelunterricht. Insofern gibt es kein Semester oder so, was dann irgendwann beginnt. Mhm.
Das geht dann eher um die Abschlüsse, wenn man da Interesse dran
genau,
hat, dass man
genau,
dann guckt,
genau.
Dass man für die Prüfung lernt.
Genau.
Ja, Sie haben vorhin schon ein bisschen hier live gespielt, Dudelsack, und Sie haben 2 Instrumente mitgebracht, das hatten wir ja schon erzählt, und ich würde die gerne noch ein bisschen genauer kennenlernen. Mhm. Sie haben gesagt, die Small Pipe, die haben wir vorhin gehört.
Richtig.
Sie haben auch noch die Border Pipe mitgebracht, die
genau.
Etwas größer ist. Wo sind da jetzt genau die Unterschiede? Erstmal sieht es ja relativ ähnlich aus, bis auf die Größe.
Genau, die Borderpipe ist etwas größer. Was ein ganz entscheidender Unterschied ist, was man jetzt von außen nicht so gut sieht, die Spielflöte, auf der man die Melodien spielt, ist bei der Borderpipe konisch gebohrt. Das heißt, oben schmal und nach unten auslaufend immer breiter. Und die Spielflöte bei der Smallpipe, bei dem leiseren Dudelsack, ist zylindrisch gebohrt, also mit einer durchgehenden Bohrgröße. Und das hat zur Folge, dass die Borderpipe wesentlich lauter ist und dass sie im Prinzip eine Oktave höher klingt. Und es hat noch eine ganz entscheidende andere Variante. Durch die konische Bohrung sind Gabelgriffe möglich. Das heißt, das Instrument hier ist im Prinzip vollchromatisch, wie auf einem Klavier. Ich kann jeden Halbton bedienen. Auf der Smallpipe aufgrund der zylindrischen Bohrung geht das nicht. Da braucht man dann Klappen. Die können jetzt die Hörer nicht sehen. Die sind bei der Smallpipe mit dran. Aber das hat damit zu tun, dass da eben kein Gabelgriff funktioniert, sondern wenn man dann einen Halbton einen bestimmten spielen möchte, braucht man eine Klappe, wie bei einer Klarinette zum Beispiel.
Gabelgriff, können Sie das nochmal ein bisschen genauer erklären?
Na, es gibt sozusagen, es gibt's ja bei der Blockflöte auch, sage ich mal, es gibt halt eine Standardgriffweise, wo man einen Finger im weitesten Sinne nach dem anderen wegnimmt. Und dann kann man eben, wenn das Instrument es einem erlaubt, durch eine Kombination aus Griffen, kann man es vielleicht nennen, indem man nur manche Finger wegnimmt und andere wieder drauflegt, eben die Zusatztöne spielen. So wie beim Klavier die schwarzen Tasten, sagen wir mal.
Ja, Sie können es ja mal hier demonstrieren mit der Borderpipe, also hier schon vorne liegen.
Ja, der wird auch aufgepumpt. Es gibt auch so ein Instrument Mundgeblasen, aber die beiden, die ich dabei habe heute, die spiele ich mit dem Blasebalg. Und dann spiele ich doch jetzt auch noch ein König, so wie eben wir schon eines gehört haben. Und das ist jetzt König O'Sullivan, also auch ein Klagelied. Das habe ich von Ellen MacDonald auch gelernt, als ich in Schottland war.
Ja, ein Klagelied gespielt auf der Borderpipe. Herzlichen Dank, Thomas Zöller. Das war eben interessant zu sehen. Also Sie haben diesen Blasebalg umgeschnallt auch, wahrscheinlich auch damit er nicht verrutscht, mit so einem Lederriemchen. Das heißt, das muss ja auch ständig bedient werden, sonst würde das Instrument ja nicht funktionieren.
Genau, also es gibt sozusagen die Dudelsäcke, die man mit dem Blasebalg aufpumpt und die, die man mundgeblasen spielt. Der Vorteil von dem Blasebalg ist, dass man trockene Raumluft verwendet. Bei den mundgeblasenen Dudelsäcken kommt immer sehr viel Feuchtigkeit ins Instrument, was intonatorisch, also vom Stimmen her, ein bisschen Probleme bereiten kann. Gerade bei den kleineren Dudelsäcken, weil natürlich auch die Rohrblätter kleiner sind. Und bei den großen Lauten, die spielt man eher mundgeblasen, weil sie auch mehr Luft verbrauchen.
Das haben Sie gerade schon vorhin erzählt, dass diese Borderpipe, wie der Name schon sagt, Border an der Grenze, also Grenze Schottland-England, zu Hause ist. Mhm. Und die Smallpipe?
Die Smallpipe kann man eigentlich in so eine Instrumentenfamilie einordnen von diesen zylindrischen Dudelsäcken, wie zum Beispiel auch das Hümmelchen, der deutsche, ein deutscher Dudelsack, der würde auch in diese Ecke gehören. Northumbrian Smallpipes gibt es auch in einer Region in England, Northumberland. Die hat Sting zum Beispiel benutzt in Fields of Gold. Das ist eine weit verbreitete Bauform in Europa eigentlich, so kann man sagen.
Vielleicht können wir jetzt im Vergleich nochmal die etwas kleinere hören, ja, einfach nochmal die andere Klangfarbe.
Kann das Mikro wieder die Ohren aufmachen. Also ich pumpe sozusagen die Luft in den Dudelsack mit dem Blasebalg. Und die Luft, die dann in dem Dudelsack drin ist, die muss ich auf einen bestimmten Spieldruck bringen. Das mache ich mit meinem linken Arm. Das, was der Trompeter mit der Lippenspannung macht, muss der Dudelsackist mit dem Arm machen. Und der Druck muss immer ganz stabil sein, sonst schwankt es natürlich. Also nochmal die Smallpipe. Thank you.
Ja, ganz herzlichen Dank. Jetzt haben wir verschiedene Dudelsäcke gehört und Sie haben auch schon erzählt, dass Sie nicht alle aus Schottland kommen. Weil wir stecken immer so gerne den Dudelsack nach Schottland. Ich meine, immerhin gibt es dort die Akademie, an der Sie auch studiert haben. Da gibt es eine Dudelsack-Tradition, aber die Geschichte geht ja eigentlich viel weiter zurück und es gibt Dudelsäcke, die kommen aus Asien. Also es gibt eine solche Vielfalt. Wo kommt der ursprünglich her?
Das kann man nicht so wirklich bestimmen. Das liegt daran, dass die Instrumente ja aus organischem Material gemacht sind und dass natürlich der in der Erde verbuddelte Dudelsack irgendwann weg verwest ist. Und insofern haben wir nicht so richtig alte Instrumente. Es gibt ein spannendes Rohrblattinstrument, was nahe der biblischen Stadt Ur gefunden wurde. Das ist der heutige Irak. Das sind aus Metall gefertigte Flöten, aus Silber, mit einem Rohrblatt, auch aus Metall. Und die datieren, wenn ich mich nicht täusche, auf 5000 vor Christus. Und dieses Rohrblattprinzip ist also schon tatsächlich sehr, sehr alt. Das ist für den Dudelsack auch essentiell. Und wo dann aber letztendlich irgendjemand gesagt hat, ich baue jetzt da mal einen Sack dran an diese Flöte, damit ich andauernd spielen kann und nicht mehr durch das Pusten eine Pause habe, wie es bei einer Blockflöte zum Beispiel ja der Fall ist. Das kann man nicht so wirklich einordnen. Und ich vermute auch mal, dass das nicht ein einzelner Ort war. Ich denke, da sind vielleicht mehrere Menschen drauf gekommen. Es gab mal die Theorie, dass der Dudelsack sich letztlich durch das Römische Reich in Europa verbreitet hat, weil es gibt ein, zwei Quellen, die sagen, dass der Dudelsack in der römischen Infanterie gespielt wurde oder für die Infanterie. Und das wäre eine gewisse schlüssige Theorie, aber wie gesagt, ich denke, kreative Menschen gibt es überall und dann werden sich sicher mehrere Leute das ausgedacht haben.
Deshalb haben sich natürlich auch diese verschiedenen Formen entwickelt,
genau.
Denn je nach Land und vielleicht auch, wofür man sie gebraucht hat.
Genau,
und
auch durch die unterschiedlichen Sprachen, die Tanzformen, das geht ja alles Hand in Hand. Und Sprache beeinflusst Musik massiv. Deshalb war es auch wichtig für mich in Schottland von Alan MacDonald zu lernen, weil er eben Gälisch als Muttersprache hat und der Duktus der Sprache natürlich auch die Verzierung und Phrasierung von Musik bestimmt. Und insofern hat sich das in den unterschiedlichen Ländern dann auch unterschiedlich entwickelt.
Wo ist er denn heute noch so präsent? Also Schottland fällt uns als erstes ein. In welche anderen Länder gäbe es noch?
Tatsächlich natürlich die keltischen Regionen, also Schottland, Irland eben auch, die Bretagne in Frankreich, Galizien, Asturien in Spanien, Nordspanien, also oftmals Randgebiete. Aber auch wenn wir zum Beispiel nach Frankreich schauen, auch in Zentralfrankreich gibt es verschiedene Dudelsackformen. Hier in Deutschland bei uns gibt es eben Dudelsackform, bei uns ist es halt eher eine gebrochene Tradition. Das ist ein bisschen anders als in zum Beispiel Schottland, wo es seit Jahrhunderten durchgereicht wird. Ich hatte zum Beispiel im Jahr über mir einen Studienkollegen, Callum McCrimmon, und die McCrimmons sind eine berühmte Dudelsackspielerfamilie, die in Schottland bis ins 16. Jahrhundert sich zurückverfolgen lässt. Das sind also 5 Jahrhunderte an Dudelsacktradition in einer Familie. Das ist schon beeindruckend. Und bei uns ist es eben so, dass die Tradition irgendwann geendet hat und wiederbelebt wird jetzt auch, sage ich mal, seit mehreren Jahrzehnten. Aber es gibt das Instrument tatsächlich in ganz unterschiedlichen Formen in Europa.
Und wo kann man so ein Instrument erwerben?
Es gibt Instrumentenbauer, ja, auch sehr, sehr gute Instrumentenbauer in Deutschland für verschiedenste Dudelsackformen. Natürlich auch in den Ländern, wo dann das jeweilige Instrument gespielt wird. Aber so wie es, sage ich mal, wie man jetzt hier auch ein Instrument lernen kann vom Spielen her, gibt es hier auch Instrumentenbauer dafür, ja.
Jetzt haben Sie schon die verschiedenen Länder erwähnt und da kommen wir auf ein Thema, über das wir jetzt auch ein bisschen ausführlicher sprechen wollen. Und zwar haben Sie sich ja auf Pilgerreise begeben mit Dudelsack zusammen. Da sprechen wir gleich noch ein bisschen ausführlicher drüber, hören aber erstmal eine Musik, die Sie dabei begleitet hat, die Sie sich als nächstes gewünscht haben. Erklären Sie mal selber, was haben Sie ausgewählt?
Ich habe ausgewählt von Peter Gabriel Downside Up. Das ist ein sehr, sehr tolles Stück, was mich auf meiner Pilgerreise auch unter anderem begleitet hat, in dem er im Prinzip sich in den Geist, in den Kopf eines Kindes versetzt und man legt sich sozusagen auf den Rücken, schaut in den Himmel, in den blauen Himmel und stellt sich vor, dass der Himmel unten sei und man selbst also in den Himmel hineinfällt. Und das ist ein sehr, sehr schönes Gedankenspiel, das ich auch auf dem Weg praktiziert habe und es ist ein sehr, sehr schönes Lied und deshalb freue ich mich, dass wir das jetzt hören.
Oh,
Peter Gabriel war das, Downside Up. Ein Live-Konzert, ein Ausschnitt von einem Live-Konzert mitgebracht hat uns diese Musik Thomas Zöller, der heute zu Gast ist in HR2 Doppelkopf. Gastgeberin ist Christiane Hillebrand. Herr Zöller, diese Musik hat Sie begleitet auf einer Pilgerreise. Fast 3000 Kilometer sind Sie unterwegs gewesen.
Ja, richtig. Ja, von Hofheim am Taunus, von meiner Heimatstadt bis nach Santiago de Compostela.
3 Monate waren Sie unterwegs. Was hat Sie dazu bewogen, so eine Reise zu machen?
Es gibt eine große, bekannte, wichtige, alte Notensammlung aus dem Mittelalter. Das sind die Cantigas de Santa Maria. Ich habe ja auch viel und mache auch viel mittelalterliche Musik und habe damals auch oft mit dem Ensemble Estampie gespielt, wo wir viel mittelalterliche Musik gemacht haben. Und ein Bestandteil, eine Quelle für diese Musikform sind eben diese Cantigas. Die wurden zusammengestellt von Hofmusikanten von Alfonso El Sabio, Alfons der Weise, ein König in Galizien, in der Nähe von Compostela. Und diese Lieder sind allesamt Pilgerlieder. Es sind fast 400 Stück. Und es ist eben eine der größten Notensammlungen und Stücksammlungen mit Melodien aus dem Mittelalter. Insofern kommt man da nicht dran vorbei, wenn man sich mit dieser Musikform auseinandersetzt oder dieser Epoche. Darüber habe ich von dem Jakobsweg seinerzeit erfahren, denn das sind die Pilgerlieder für den Jakobsweg. Und das war noch lange, bevor der Jakobsweg wieder so populär wurde, vor schon fast 20 Jahren ungefähr. Und seitdem hatte ich irgendwo das Bedürfnis und den Wunsch, diese Reise auch mal anzutreten, um auch so ein bisschen auf musikalische Spurensuche zu gehen. Denn wenn man sich da mal reinversetzt, es gibt ja nicht den Jakobsweg, also viele denken, der läuft dann irgendwie von Südfrankreich nach Compostela, aber ursprünglich beginnt ja Pilgern an der Haustür. Und wenn man sich das dann so vorstellt, dass da seit Jahrhunderten Millionen von Menschen über Handelsstraßen oder eben eingetretene Pfade, sage ich mal, altertümliche Pfade, sich nach Compostela bewegen, dann ist das auch so ein bisschen wie ein riesiger Kulturmixer. Und das ist natürlich auch musikalisch total interessant. Und deshalb wollte ich das sehr gerne machen.
Und Sie sind allein unterwegs gewesen, allein mit Ihrem Instrument. Aber allein waren Sie bestimmt nicht, ne, auf der Tour.
Genau, ich habe einen Dudelsack mitgenommen.
Welchen?
Auf die Reise. Das ist wieder ein anderer, der klingt so ähnlich wie die Small Pipe, nennt sich aber Shuttle Pipe, weil die Bordune, die den Grundton machen, so ein bisschen in einem Holzstück miteinander verbaut sind. Das ist platzsparender. Ich hatte einfach platzsparende Gründe und robuster auch für so eine Reise. Zunächst war der Weg tatsächlich sehr einsam, das fand ich aber sehr angenehm, sehr, sehr ruhig. Vor allem die Strecke durch Frankreich so. Als ich dann in Spanien ankam oder Südfrankreich, dann waren schon mehr Leute da auf jeden Fall. Dann hat man wirklich viele Pilger auch getroffen.
Aber wahrscheinlich nicht so viele Dudelsackspieler.
Nee, das nicht so viele. Zumindest nicht als Pilger, aber eben doch vor Ort. Also ich habe eben unterwegs verschiedene Musiker getroffen, Instrumentenbauer, auch Musik gemacht mit unterschiedlichen Dudelsackspielern, auch mit Musikern, die ich auf dem Weg getroffen habe, auch Sessions gespielt in verschiedenen Formationen mit Leuten vor Ort. Also eine Session, wo, sage ich mal, eben Musiker spontan zusammenkommen und gemeinsam musizieren, nicht im Sinne eines Konzerts, sondern mehr für sich in einem Pub findet das oft statt, ne? In Irland oder Schottland kennt man das. Da gab es verschiedenste Begegnungen auch dann eben mit dem Instrument und auch wieder in ganz unterschiedlichen Formen.
Und was nehmen Sie dafür jetzt mit in die Zukunft rein? Ich denke, das ist ja bestimmt eine ganz großartige Erfahrung, auch so drei intensive Monate zu erleben.
Ja, also auf der musikalischen Ebene nehme ich mit, dass es die Idee gibt, den Jakobsweg musikalisch zu inszenieren. Also sozusagen auch die verschiedenen Begegnungen mit den verschiedenen Musikern daraus eine Konzertreihe vielleicht zu machen, die wir im Rahmen vom Interkeltischen Folk Festival im Sommer inszenieren könnten. Solche Ideen und Gedanken gibt es dazu.
Ja, Thomas Söller, Sie haben vorhin auch schon mal erwähnt, es gibt dieses Folk Festival, das gibt es auch schon seit über 10 Jahren, seitdem es die Akademie gibt.
Ja, nicht ganz, sondern ein Jahr weniger sozusagen. Die Akademie habe ich 2005 gegründet und das erste Mal hatten wir dann ein Konzert und daraus erwachsen ist das Festival 2006.
Was kann ich unter Festival verstehen? Wer tritt da auf?
Das Ganze nennt sich Interkeltisches Folk Festival. Es ist also eine Veranstaltungsreihe, zu der verschiedene Musiker aus verschiedenen keltischen Traditionen eingeladen werden. Wir hatten Musiker aus Schottland, Irland, der Bretagne, aus Nordspanien, aber auch aus damit verbundenen Traditionen zu Gast und inszenieren verschiedene Konzerte in verschiedenen Spielstätten, in den Kirchen bei uns, aber auch Open Air im Wasserschloss, im Stadtmuseum, in der Stadthalle, im Jazzkeller. Wir verbinden auch so ein bisschen die kulturellen Knotenpunkte sozusagen von der Kreisstadt Hofheim am Taunus.
Und das findet immer im August statt, ne?
Juli oder August im Sommer, ja.
Juli oder August. Genau. Und Sie haben aber noch andere Festivals. Das heißt, die Akademie bietet übers Jahr einiges an Konzerten und an Festivals.
Ja, es gibt noch eine Wintervariante. Das heißt, es gibt auch das Winterkeltische Folk Festival. Das machen wir zusammen mit dem Schauspielhaus in Hofheim. Und darüber hinaus, wie gesagt, das Jahresabschlusskonzert der Schüler. Es gibt die Winterschule, es gibt verschiedene Workshops. Das gibt so verschiedene Veranstaltungen übers Jahr hinweg, genau.
Sie haben auch eine CD herausgebracht mit dem Titel, man kann das Deutsch oder Englisch sprechen, Adrenaline oder Adrenalin.
Genau, das ist ein kleines Wortspiel. Das kam ursprünglich von daher, dass wir gesagt haben, Adrenalin ist ja so ein, wie soll man sagen, etwas, was Aufregung verursacht und Excitement sozusagen. Und aus Adrenalin haben wir Adronalin gemacht, Adronalin. Und der Drone ist eben der Bordun beim Dudelsack, der Grundton. Und bei der Band Homebound geht es eben darum, dass verschiedene Musiker aus verschiedenen Kulturen, die alle Bordun-basiert sind, die diesen Grundton nutzen, also sei es schottische Musik, mittelalterliche Musik, indische Musik, mongolischer Untertongesang oder ein Didgeridoo, was auch mit diesem Grundton arbeitet, dass wir das alles zusammengeführt haben.
Und die CD ist 2016 erschienen, aber nicht als einzige.
Genau, da gab es noch verschiedene andere Erscheinungen 2016 mit Trio Oran is Piep, mit Michael Klevenhaus und Anna Lindblom haben wir eine CD rausgebracht. Mit Estampie habe ich auch auf dem neuen Album was gespielt. Das sind verschiedene Veröffentlichungen 2016 gewesen.
Jetzt begleitet Sie dieses Instrument ja schon wirklich eine ganze Weile. In Jugendjahren kennengelernt, dann studiert, jetzt sogar eine Akademie gegründet. Sie inspirieren immer wieder andere Menschen mit dem Instrument, begeistern andere Menschen. Wie erleben Sie das, wenn Sie selber spielen, vielleicht vor einem Publikum, das den Dudelsack eigentlich gar nicht so kennt? Gibt es da auch manchmal so Befremdlichkeiten, dass man sagt, naja, Dudelsack, höre ich mir erst mal an?
Ich kann ja den Leuten nicht in den Kopf schauen, aber ich denke mal schon, dass es das wahrscheinlich gibt. Ne? Also was auf jeden Fall immer wieder so eine Rückmeldung ist, ist, dass die Leute sagen, dass sie sich Dudelsack anders vorgestellt haben oder anders kennen würden, weil wir ja tatsächlich viel experimentelle Sachen auch damit machen, über das Gängige hinaus. Also auch im Unterricht, sage ich mal, natürlich ist es wichtig, dass man das klassische Repertoire bedienen kann, aber es ist eben auch schön, wenn man anfängt, sich selbst ausdrücken zu können und einen eigenen Stil irgendwo entwickelt und auch den eigenen Interessen im Sinne des Repertoires nachgeht. Und so handhabe ich das selbst auch. Und für mich selbst ist es immer wieder ein beseelender Moment, wenn ich den Dudelsack beginne zu spielen. Und dann ist es eigentlich schon egal, ob ich sozusagen für mich bin oder ob Leute da sind, weil der vereinnahmt mich mit seinem Klangbild, mit seinem klanglichen Zauber. Und das ist immer sehr, sehr schön, ja.
Und es hat jetzt auch so den Eindruck erweckt, dass es sich eigentlich mit der Dudelsack-Akademie auch so eine Oase geschaffen haben für alle Dudelsack-Freunde, die dort, ja, lernen können, Freude haben können, gemeinsam Musik machen können. Das ist schon so eine kleine Oase des Dudelsacks, stelle ich mir das vor.
Ja, so kann man es vielleicht ganz gut beschreiben, genau.
Jetzt haben Sie sich eine Musik noch gewünscht von der CD, von der wir gerade gesprochen haben. Den ersten Titel, da spielt sie auch mit.
Also der Titel heißt The Cultures Intercourse und ich hatte ihn deshalb für das Ende unseres Gesprächs vorgeschlagen, weil da so ein bisschen alles zusammenkommt. Also die verschiedenen Themen, die wir angesprochen haben, auch so ein bisschen ein Zusammenkommen von verschiedenen Kulturen und Klangfarben. Diese Band, das ist ja genau das Thema von Homebound, dass eben diese Musiker aus verschiedenen Kulturen zusammenkommen und dann über den Bordun, der auch den Dudelsack so grundlegend zeichnet, Musik machen.
Dann bedanke ich mich ganz herzlich, Thomas Zöller, dass Sie heute hier waren und Ihre Dudelsäcke mitgebracht haben in HR2 Doppelkopf. Mein Name ist Christiane Hillebrand. Ich wünsche Ihnen weiterhin noch viele schöne Festivals und tolle Konzerte. Herzlichen Dank.
Vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung.